bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Um wen geht's da? Um dich, um uns, um die Gemeinde. Das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich finde es so der Hammer. Gemeinde Gottes, die wir sind, werden nicht überwunden von keiner Macht. Nichts ist stärker als sie, als wir. Wie geht das denn? Gemeinde wird als, ist ja das griechische Wort Ekklesia. Ekklesia bedeutet, wird als Gemeinde übersetzt, kann aber auch andere Bedeutungen haben oder hat parallel andere Bedeutungen, wie zum Beispiel die Herausgerufene oder, was mir sehr gut gefällt, in die Ebenbildlichkeit Gottes Gerufene. Gemeinde, du, wir sind in die Ebenbildlichkeit Gottes gerufen. Sein wie Gott. Sein wie er. Sein wie Christus. Sein wie der, der die Welt geschaffen hat, der dich geschaffen hat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Zwei. Kennt ihr die? Einer von denen bin ich. Links, das war vor 38 Jahren, mein Bruder und ich, Zwillingsbruder, ich kann euch nicht sagen, wer ich bin. Ich weiß leider nicht mehr, welche Krawatte ich hatte. An dem hätten wir es erkennen können. Meine Mutter weiß es vielleicht, ich habe sie jetzt nicht gefragt. Aber das zum Thema Ebenbildlichkeit. Ebenbildlichkeit heißt, da gibt es kaum einen Unterschied, da sieht man fast keinen Unterschied mehr. Eigentlich sieht man, ja, also man sieht jetzt schon einen Unterschied. Ne? Die Brille ist anders, aber das Grinsen oder der Bart, die Frisur, ist alles sehr ähnlich. Ja? Mein Bruder ist ein bisschen breiter an der Wange, aber man sieht fast keinen Unterschied. Ebenbildlichkeit. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, wir sind in die Ebenbildlichkeit Jesu hineingerufen. Zwilling. Hä? Wie geht's euch damit? Wenn man sowas dann sich vorstellen kann, die Mara, die hat so diese tollen Eigenschaften vorher so in diesem Herz dargestellt. Ebenbild. Mein Zwilling, also wir beide miteinander, wir sehen ähnlich aus, aber es ist ja nicht alles. Wir fühlen gleich, wir denken gleich, wir erleben dieselben Sachen parallel, obwohl wir 100 Kilometer auseinander wohnen bis heute. Ebenbildlich. Und das ist manchmal erschreckend, ja, wenn wir dann miteinander telefonieren. Was du auch, ja? Ja, wieder so. Okay. Aber das ist Ebenbildlichkeit. Wenn du meinen Bruder kennst, kennst du mich. Wenn du mich kennst, kennst du meinen Bruder. Wenn Menschen die Gemeinde kennen, kennen sie Jesus. Ist das so? Wie geht's dir damit? Was für Gedanken rattern dir da jetzt durch den Kopf? Ist das so? Ich möchte mal dich auch herausfordern. Es geht um Sein wie Christus heute. Um diese Ebenbildlichkeit. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich mit uns beten. Jesus, du bist ans Kreuz gegangen für uns. Du bist in diesen Tod hineingestiegen. Du hast all die Schuld und die Zerwürfnis auf dich genommen, damit wir als Gemeinde, dass wir als Menschen in deine Gegenwart kommen dürfen, dass wir sein können wie du. Du hast uns gerufen, als Gemeinde zu sein wie du. Jesus, lass uns das begreifen, was das für uns bedeutet. Lass uns heute verstehen, wie du uns da hineinführen kannst oder willst. Lass diesen Gottesdienst dazu beitragen. Schenke uns ein offenes Herz für dein Reden, für deinen Geist. Nicht das, was ich sage, sondern was du sagst, Herr, in unsere Herzen hineinsprich. Schenke uns da ein Ohr dafür. Herr, erfülle uns mit deinem Geist. Erfülle uns mit der Erkenntnis deiner Wahrheit heute Morgen. Amen. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Dort sind wir hineinversetzt, hineingerufen worden. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Es wird sichtbar werden, wie er ist. Zoe, ja, ein griechisches Wort für Leben, göttliches Leben, das überfließende Leben, das wirkliche Leben, das ursprüngliche Leben, das Gott in den Menschen hineingeblasen hat, in seinem Oden. Und dieses Leben, dieses neue Leben, ist verborgen in Christus bei Gott. Und das hat Gott uns gegeben, als wir uns für ihn entschieden haben. Kannst du das vorstellen? Schätze dich mal selber ein. Brauche ich jetzt nicht sagen. Aber einfach für dich persönlich. Wie stark würdest du deine Ebenbildlichkeit einschätzen? Einfach für dich nur. Und denk, ja, wie es dir geht, geht es vielleicht auch deinem Nachbarn. Vielleicht geht es, auch mir geht es. Manchmal denke ich, wow, wo bin ich denn da? Es ist echt schwierig. Die Israeliten, denen ging es nicht anders. Die waren unterwegs mit Gott. Die haben versucht, ihre Gesetze einzuhalten. Die haben Gott versucht, gerecht zu werden. Aber sie haben es immer nicht geschafft. Sie sind immer wieder am Scheitern und Selbstverurteilen und am Verzweifeln gewesen. Wie können wir Gott gerecht werden? Und es war so ein krasses Urteil, was Gott gefällt hat in 5. Mose 32, 18. Wenn das da steht, den starken Felsen, ihn, der euch gezeugt hat, den Gott, aus dem ihr allesamt geboren seid, habt ihr verraten und habt ihr vergessen. Wie krass, wenn Gott es einem sagen muss. Vergessen. Ihr habt mich vergessen. Ihr habt euren Ursprung, euren Felsen, der, aus dem ihr herausgeboren seid, den habt ihr vergessen. Ihr kämpft und macht und tut und versucht, die Gebote einzuhalten, aber hat mich vergessen. Und was sagt Gott seinem Volk? Und das finde ich in Jesaja so ein prophetisches Wort, gibt Gott raus über Jesaja an sein Volk. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Da spricht er sein Volk an, da spricht er auch mich an. Höre, der du doch gerecht sein möchtest, der du doch sein möchtest wie Gott. Hör auf mich. Und dann sagt er weiter, blick hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf die Höhlung der Grube, aus der ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, den ich rief. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid. Was sagt da Gott zu seinem Volk? Was sagt er zu diesen Menschen, die versuchen, Gott gerecht zu werden, zu sein wie Gott? Versucht es nicht aus eurer eigenen Kraft, versucht es nicht durch Einhalten von irgendwelchen Geboten und Gesetzen, sondern blickt hin auf den, der euch geschaffen hat. Das ist die Botschaft, die ihr hier weitergibt. Der Fels ist Jesus. Ist ein prophetisches Wort gewesen. Und der Fels ist Jesus. Ich habe mal so einen Stein mitgebracht, so einen Fels. Der ist aus dem Schwarzwald. Und meine Frau sammelt Felsen, müsst ihr wissen. Und wenn wir im Urlaub sind, dann muss immer ein Fels mit. Deswegen habe ich so ein großes Auto. Ja, braucht ja Begründungen. Nein, aber sie ist echt bereit, solche Felsen dann im Rucksack mitzuschleifen. Ich finde es echt eine coole Sache inzwischen. Also ein Fels ist ja so ein Stein, der erinnert an was. Ein Fels ist, was bei uns heute die Festplatte ist, war früher eben der Fels. Also einfach ein Erinnerungsstück, ein Speicher von Erinnerungen, ein Speicher und von Dingen, die früher waren. Mein Volk Israel hat immer wieder irgendwo Steine aufgeschichtet zur Erinnerung. Wenn ihr danach lest, also im Jordan haben sie mal 12 Steine aufgeschichtet zur Erinnerung. Felsen. Fels steht für Qualität, für Stabilität. Jesus, der Fels. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Strauchels, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Der wird gerecht vor mir sein. Wer an mich glaubt, an diesen Felsen glaubt, wird gerecht vor mir sein. Und was mich was ich so krass finde, dieser Felsen, Jesus vergleicht quasi uns mit diesem Felsen, beziehungsweise wir als Christen sind aus diesem Felsen gehauen. Wir bestehen aus dem gleichen Material wie Jesus. Du bist aus dem Felsen gehauen, aus diesem Gestein, wie Jesus ist. Und dieses Gestein ist vollkommen, es ist gerecht und es widerspiegelt Gottes Wesen. All das, was wir vorher gesehen haben, Güte, Barmherzigkeit, Liebe, Freundlichkeit, Geduld, all dieses Wesen Gottes. Und aus dem ist deine neue Kreatur gehauen. Aus dem bist du geschaffen. Aus dem besteht dein neues Leben, das du bekommen hast, als du Christ wurdest. Ebenbildlichkeit heißt eben genau das, aus diesem Felsen gehauen zu sein. Aus Christus gemacht. Oh, ja, das ist bloß ein Reminder für mich. Ich muss euch jetzt ein bisschen schocken. Ich brauche was zum Trinken geschwind. Ja. Uns geht es ja, denke ich, also mir geht es da genauso wie euch. Wir wollen doch so sein. Wir wollen doch das widerspiegeln. Wir wollen doch das wiedergeben, wer Christus ist, wie Gott ist. Wir wollen da rein und das hinkriegen. Aber uns fallen ja dann tausend andere Dinge ein, wie wir nicht sind. Geht's nicht so? Das bin ich doch überhaupt nicht. Ich bin doch nicht dieser Gütige, dieser Liebende, dieser Gerechte. Und genau das habe ich aufgegeben zu sein. Also denkt vielleicht, jetzt fällt der Markus vom Glauben ab. Ich habe aufgegeben, gerecht zu sein. Vor 12 Jahren habe ich das aufgegeben. Ich habe aufgehört, genau dem nachzujagen und mich darum zu kümmern, gerecht zu sein. Ich habe aufgehört, gegen Sünde zu kämpfen. Weil ich gemerkt habe, es macht mich nur fertig. Es zermürbt mich, es macht mich kaputt, es zerstört mich innerlich. Ich bin immer auf der Verliererstraße. Immer. Ich habe immer den Eindruck, die Sünde ist stärker wie ich. Wer kann es denn sein? Welche Macht? Was haben wir am Anfang gelesen? Keine Macht der Finsternis kann die Gemeinde, die Ekklesia überwinden. Habe ich nicht so gespürt. Ich habe immer gedacht, die Sünde ist stärker. So habe ich es gefühlt. Wieder verloren, wieder habe ich es nicht hingekriegt und wieder und wieder und wieder. Und ich habe mich immer kleiner und kleiner und kleiner gemacht und immer weiter weg von Jesus gesehen. Immer weiter weg. Keine Chance, so zu sein wie er. Er, Jesus, so groß, er, der tolle, liebende Mensch und ich. No way. Ich habe es aufgegeben. Diese Strategie habe ich aufgegeben. Ich möchte euch aber 2 andere Strategien mitgeben, die mir wichtig geworden sind und die die letzten 12 Jahre für mich eigentlich maßgebend waren. Und versucht habe, diesen Felsen zu ergründen. Die erste Strategie heißt eben, blicke auf diesen Felsen. Die gerecht sein, wenn ihr, die ihr gerecht sein wollt, seht doch auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid. Muss ich euch mit reinnehmen. In Abraham, wir haben ja an der ersten Stelle gelesen, da wollte ich noch genau darauf hinweisen. Blickt hin auf Abraham, ist der 2. Vers. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, und genau das will ich tun. Lass uns mal auf Abraham schauen. Abraham, 75 Jahre alt, kriegt einen Auftrag, neues Land zu ziehen und das Versprechen, viele Kinder zu bekommen, mit 75. Toll. Wo sind die ganzen Kinder geblieben? 99 war er und da hat er immer noch kein Kind gehabt. Ihr kennt es ja. Das war ein alter Kreis. Und Sarah, ja genauso, die war, glaube ich, um die 90 dann. Und zwischendurch haben sie dann versucht, eben diesem göttlichen Wunsch, dieser göttlichen Vision nachzukommen und haben halt versucht, selber was in die Hand zu nehmen. Ja? Es kam Ismael dabei raus. Zwischendurch hat Abraham seine Frau verkauft, als Schwester verkauft. Er war nicht so gerecht, wie er so dargestellt wird. In der Zeit war er überhaupt nicht gerecht. In der Zeit war er überhaupt nicht bei Gott. In der Zeit war er irgendwo, aber nicht mit Gott unterwegs. War voller Angst. Und da ist diese Berufung, so zu sein, Kinder zu haben, und nichts war, nichts war. Und dann kommt Gott und gibt ihm einen neuen Namen. Mit 99. Stell dir vor, also vom Abraham wird Abraham. Du heißt jetzt Vater vieler Völker. Super, mit 99. Vater vieler Völker. Gut. Abraham wird aufgeweckt am nächsten Morgen von seiner lieben Frau. Kriegt ein Küsschen auf die Backe. Guten Morgen, Vater vieler Völker. Was machen wir denn heute? Guten Morgen, Vater vieler Völker. Darf ich dir einen Kaffee bringen? Vater vieler Völker, was hast du denn heute geplant? Was steht denn heute an? Vater vieler Völker, gehen wir heute weiter? Müssen wir weiterziehen oder müssen wir noch ein paar Schafe schlachten? Vater vieler Völker. Vater vieler Völker. Den ganzen Tag hört der Vater vieler Völker, hört immer diesen Namen Vater vieler Völker. Wo sind diese Kinder? Aber er hört immer diesen Namen. Er hört immer seine Berufung. Immer, immer, immer wieder hört er diese Berufung. Vater vieler Völker, obwohl es nicht so war. Gute Nacht, lieber Vater vieler Völker. Jeden Tag, Tag für Tag. Nach 3 Monaten war dann Sarah schwanger. Und es wurde wahr, diese Berufung. Er musste 3 Monate lang etwas hören, was er nicht war. Das ist wie, sag, guten Morgen, Gerechtigkeit. Guten Morgen, Freude. Guten Morgen, Gütigkeit. Guten Morgen, Gelassenheit.
Guten Morgen, Selber.
Guten Morgen, Friede.
Friede mit dir.
Ja? Wie geht's dir damit? Guten Morgen, Versorgter. Jeden Tag höre, muss er diese Berufung hören. Und ich finde das so krass. Und wir spüren das so, diesen Widerstreit in uns, in unserem Herzen. Das bin ich, aber so bin ich nicht. So ging es Abraham. Geht es dir vielleicht auch so? Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das ist diese Strategie. Sinn auf das, was droben ist. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben, also ein göttliches, überfließendes Leben, ein Leben in Gottes Sinne, in Christus Jesus, so wie er ist, zu führen. So wie es Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid im Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Ich habe dir versprochen, Abraham, dass dieses Kind kommt. Ich habe dir versprochen, dass du diese göttliche Natur hast. Dass du Liebe bist, dass du Gerechtigkeit bist, dass du gerecht bist. Ich habe dir das versprochen. Kommst du in eine Polizeikontrolle, bist du schnell gefahren, Polizist sagt, Fenster runter, und er sagt, guten Morgen, Ihr Name bitte, Gerechter. Ja? Also, wollen Sie mir jetzt verarschen? Ich zeige Sie gleich an wegen Beamtenbeleidigung. Geben Sie mir mal Ihren Personalausweis. Ja, steht drauf, Gerechter. Sie sind 20 Kilometer zu schnell gefahren. Ja, stimmt, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Meine Gene sind mir durchgegangen. Ich werde zu bezahlen. Ja, fahren Sie gut, Herr Gerechter. Es passt manchmal nicht so zusammen, wer wir sind. Gell? Das ist das. Wir haben diesen Anteil bekommen. Wir sind es. Aber wir spüren diesen Unterschied. Also, die erste Strategie, Richte deinen Blick auf den Felsen. Wie verändert sich denn das jetzt? Und für mich war das eben mein Erfolg, in dem ich habe Erfolg erfahren, keine Niederlagen mehr erfahren, indem ich mir jeden Morgen bewusst gemacht habe, wer bin ich in Christus? Indem ich mir den Felsen bewusst gemacht habe, in welcher Identität ich eigentlich lebe, mit welcher Identität ich gemacht, aus welcher Struktur ich bestehe, weil ich Christ bin, weil mich Gott da hineingerufen hat. Ich bin Ekklesia, ich bin hineingerufen in diese neue Natur, in das Leben von Christus. Das bin ich. Und mach dir das mal ganz deutlich, das bin ich. Du bist gerecht, du bist voller Liebe, du bist das alles, weil Christus in dir wohnt. Mach dir das jeden Morgen bewusst, wer du in Christus bist. Und wird es heute irgendwie mal wieder klappen? Jesus, bitte hilf mir irgendwie gerecht zu sein. Hilf mir, das mit dem Straßenverkehr irgendwie unter den Griff zu kriegen. Hilf mir, Jesus. Das habe ich aufgehört. Ich habe angefangen, Gott zu preisen dafür, wer ich bin. Jeden Morgen. Je mehr du daran glaubst, wer du bist in Christus, desto weniger wird die Sünde Macht haben in dir. Schau auf das, wer du bist. Mach das ganz groß in deinem Leben. Inzwischen wache ich morgens auf, tatsächlich so, wo es mir selber in meinem Herzen mich begrüßt. Guten Morgen, Gerechter. Guten Morgen, Geliebter. Ich weiß, es ist manchmal noch nicht so. Ist oft mal nicht so. Da gibt es Differenzen, mit Sicherheit. Aber es verändert mein Denken, es verändert meine innere Haltung. Ich lebe nicht mehr in diesem Frust der Enttäuschung, nicht so zu sein, sondern in der Freude, das zu sein und so zu werden, weil er mir hilft. Und das wird immer weniger, dass ich versage. Ich versage viel, aber es wird weniger. Und manche Sünde, gegen die ich erbittert gekämpft habe, ist aus meinem Leben verschwunden. Weil Christus in mir die Kraft und Herrlichkeit ist. Und die ich in dir, die Christus in dir ist es, der das Leben wirken möchte. Nicht du musst es hinkriegen. Ich kann doch nicht so sein. Also du kannst nicht selber von dir aus Zwilling werden. Es geht nicht. Wie geht das denn? Du musst es sein. Du musst hineingeboren werden. Glaube an das, wo du hineingeboren bist. Zweite Strategie, die Wurzelbehandlung. Frank, das ist ein bisschen eine andere. Da geht es in die Tiefe, in unser Herz. Kümmere dich um die Wurzel und nicht um die schlechten Früchte. Und da Abraham, wir schauen ja auf Abraham, und da Abraham und die anderen Stammväter heilig waren, werden auch ihre Nachkommen heilig sein. Denn wenn die Wurzel des Ölbaums heilig ist, dann werden es auch die Zweige sein. Also es nützt nichts, an den Früchten rumzumachen, die faul sind. Da kann man nichts mehr groß retten. Man muss am Baum, am Ursprung arbeiten. Und da geht es um dein Herz. In deinem Herzen ist all das verborgen und all das verankert, was du lebst. All das, was da rauskommt, was du zur Schau stellst oder was du lebst, ist in deinem Herzen gespeichert. Ob es Sünde ist, ob es tolle Dinge sind, Fröhlichkeit, Traurigkeit, Frust und Ärger, Wut und Zorn, ist alles da drin gespeichert. In deinem Herzen. Und wenn in meinem Herzen das gespeichert ist, dann werde ich eben diese Früchte leben und tragen. Also es geht darum, dein Herz zu behandeln und nicht die Früchte, an denen rumzudoktern und wieder gegen diese Sünde eine Übung einzuüben und gegen diese Sünde irgendwie und da einen Krückstock hinhängen und da irgendwie eine Spritze reinjagen oder nein. Es geht darum, lass das mal alles sein. Kümmere dich um dein Herz. Lass dich da mal reinnehmen in dein Herz. Und ich möchte euch jetzt mal da reinnehmen, wie Gott manchmal eine Reise ins Herz macht. Wir scheuen uns davor. Also mir ging es auch lang so, mein Herz anzuschauen. Da ist ja so viel drin, was ich überhaupt nicht sehen will. Ich habe in meiner Kindheit Dinge erlebt, schwere, richtig blöde Dinge erlebt, die habe ich einfach zugedeckt. Die konnte ich nicht mehr anschauen, weil sie so schmerzhaft waren und wehgetan haben. Und ich wusste aber, diese Dinge, die ich erlebt habe, die sind auch wiederum Dinge, mit denen ich andere verletzt habe. Und ich wusste, wenn ich Veränderung erleben möchte, wenn ich anders sein möchte, wenn ich sein möchte wie Christus, dann muss ich da rein. Das war schwierig. Aber ich habe angefangen, dann so mit Seelsorge immer wieder, ich habe gebetet erstmal, immer wieder gebetet, Heiliger Geist, führt. Ich will da rein, ich will, dass du mein Herz heilst. Ich will, dass du mich veränderst. Ich will, dass du das in Ordnung bringst da unten drin bei mir, damit ich lebe, wie du leben kannst. Damit es nicht mehr zwischen uns steht. Und das ist ein gefährliches Gebet, weil der Heilige Geist nimmt dich beim Wort. Und dann fängt er an, reinzugehen. Dann zeigt er dir plötzlich Dinge und du denkst, ja genau, das war schmerzhaft. Aber lieber guck ich es nicht an. Und da bleibt der Deckel wieder drauf und es gärt wieder in dir und der Heilige Geist, guck mal dahin. Ganz liebevoll macht er das. Und dann bin ich in Seelsorge gegangen, eine Schale weg. Dann war wieder was, wieder eine Schale weg. Wieder was, noch wieder eine Schicht weg. Immer tiefer in mein Herz. Und ich habe gedacht, ja, ich habe so ziemlich alles aufgedeckt. Der Heilige Geist hat so gut wie alles aufgedeckt. Aber ich habe gemerkt, dass in mir immer noch Gefühle sind. Immer noch, immer noch, immer noch. Und da saß ich im Willow-Kongress mit 7000 Leuten da drin. An einem Abend, also im ersten Abend, hat mich eine Predigt oder ein Vortrag angesprochen, angetriggert. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Habe eine Stunde dann, von 5 bis 6 habe ich dann noch geschlafen. Aber mir hat mein Herz geschlagen die ganze Zeit, wie wenn ich einen Dauerlauf gemacht hätte, die ganze Nacht durch. Ich wusste nicht, was los ist. Was soll das jetzt? Ich habe es nicht begriffen. Und mir ging es schon nicht irgendwie, ging es wirklich nicht gut. Am nächsten Morgen, im Lobpreisteil, kam dann dieses Bild. Das ist eine Statue, die steht in Italien im Meer, 15 Meter Tiefe. Du kannst nur hintauchen, quasi, um sie zu sehen. In 15 Meter Tiefe, Jesus mit offenen Armen. Und die hat mich voll angesprochen, in dem Moment. Jesus wartet auf mich. Das habe ich so stehen lassen. Den ganzen Tag ging es mir nicht gut, war müde. Am Abend kam wieder ein Vortrag. Und diese Frau hat über Traumas gesprochen und über Dinge gesprochen, also über Symptome von Traumas und so. Ich habe bloß gedacht, ja, das ist, ja, kenne ich alles. Die habe ich alle, diese Traumas, Symptome, kenne ich. Und das waren auch die Gefühle, die ich spüre. Und als sie so redet und redet und redet, kullern bei mir langsam die Tränen, eine nach der anderen. Ich saß dann nur noch da wie so ein Häufchen Elend. Und ich war so dankbar, dass neben mir, hinter mir, waren liebevolle Gemeinderatmitglieder, die mir die Hand gehalten haben, die eine Schulter auf die Schulter ihre Hand gelegt haben, die mit mir diese Reise angetreten sind in die Tiefe meines Herzens. Ich habe es einfach zugelassen. Gott ging mit mir da rein, der Heilige Geist. Ich wusste, der ist jetzt da. Ich war nicht allein. Ich habe mich nicht verlassen gefühlt oder einsam oder irgendwie Hilfe, was kommt jetzt? Nein, irgendwie habe ich Sicherheit gespürt. Und ich habe immer dieses Bild vor Augen gehabt. Und ich spürte, wie in diesem Tauchgang, wie so ein Tauchgang nach unten. Mit dem Ziel, ich darf bei Jesus ankommen. Jesus wartet auf mich unten in meinem Herzen. Da wartet Jesus auf mich. Und als ich dann, ich weiß nicht, wie lange das ging, aber da verlor ich auch jegliches Zeitgefühl. Ich habe auf jeden Fall viel, viel Tränen geweint. Aber irgendwann mal kam ich da unten an bei Jesus. Ich habe diese Schmerzen nochmal durchlitten. Ich habe die vor Augen gehabt, was passiert ist. Ich habe das alles durchspürt. Ja? Aber dann kam ich bei Jesus an und dann war es gut. Da war Friede in meinem Herzen. Und er legt, ist jetzt bei der Statue schwer vorstellbar, aber er legt seine Arme um mich. Und ich habe das so gespürt, wie er da ist und mich hält. Und dann durfte ich wieder auftauchen mit ihm. Und der Lobpreisteil war ein Halleluja für mich. Also da, das war, vorher habe ich überhaupt nicht singen können, aber dann, ja. Und diese Reise in dein Herz ist so elementar wichtig. Ich wünsche dir das, dass du dich mit dem Heiligen Geist auf diesen Weg machst. Da verändert sich was. Da wird heil, was unheil ist. Und dann werden auch deine Früchte heil sein. Dann wird das schön sein, was schön sein soll. Dann wird dieser Christus, der dich in den Armen hält, durch dich zu einem Lichtglanz der Herrlichkeit sein. Dann wird diese Herrlichkeit, von der wir gesprochen haben, wo ich gesprochen habe, in dir für andere sichtbar sein, sichtbar werden. Wir werden nie vollkommen sein auf dieser Welt. Das werden wir dann mal oben sein. Aber das ist für mich der Weg geworden. Und ich wünsche dir, damit einzutauchen, diese Reise anzutreten. Ist nicht leicht. Ich wünsche dir den Mut dazu. Und ich lade dich ein, jetzt auch, die Band darf nach vorne kommen, wenn wir Abendmahl feiern, dir das ganz bewusst zu machen. Jesus starb am Kreuz, hat alle Schuld bezahlt. Und für mich war, als ich da, also man kann, wenn man solche, so eine Reise ins Herz macht, diesen Schmerz erlebt, dann kann man nachvollziehen, wenn man Teil dieses Schmerzes Jesu wird. Du wirst eins mit dem Schmerz, den Jesus durchlitten hat. Und mir ist so bewusst geworden, den Schmerz, den ich durchlitten habe, den hat er schon längst vor 2000 Jahren durchlitten. Er ist für mich durch mein Herz gereist, um da unten anzukommen, um mich zu empfangen. Er hat es schon getragen am Kreuz, diesen Schmerz. Er hat dieses Heil schon vollbracht. Und er wartet nur auf dich und dort und will dich dort in Empfang nehmen. Aber es geht nicht ohne dein Herz. Es ist nicht im Kopf machbar, es geht nicht nur zwischen den Ohren, sondern es geht hier, dürft euer Musik schon beginnen. Und ich lade dich ein, jetzt nach vorne zu kommen und das Mahl des Herrn, das in Anspruch zu nehmen, was er vollbracht hat. Erinnere dich dran, an diesen Felsen, aus dem du gemacht bist. Wenn du das trinkst und isst, erinnere dich dran. Es ist der Fels, aus dem du gemacht bist. Das Bild lassen wir mal stehen noch, bitte. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist, in die Tiefe und in die Tiefe eines jeden Herzens, dass du all den Schmerz, den wir leiden, und den wir erfahren haben, auch die sündhaften Dinge, die uns voller Scham und Schuld in uns so hochkommen, all diese Dinge hast du schon durchlitten und bezahlt. Das hast du vollbracht. Und du empfängst uns jetzt mit offenen Armen. Und dafür preise ich dich. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz, für dein Leib, für dein Blut, das du vergossen hast, zur Versöhnung all unserer Schuld. Und dass du uns in deine Ebenbildlichkeit hineinbringst. Amen. So kommt an den Tisch des Herrn.